Grüezi alle Radio-Chico-Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, habt ihr eingeschaltet in der heutigen Kunstsendung. Am Mic ist Jona. Heute haben wir eine Sendung über einen sehr speziellen Anlass. Und zwar geht es um die Kunstausstellung 100 Jahre grafische Sammlungen und Malereien, die im Zürich Kunsthaus stattfindet. Radio-Chico war gestern live mit dabei gewesen. Für alle, die nicht gehen konnten, kein Problem. Zwar kann man die Bilder nicht sehen, aber ihr könnt gerne eine Einführung von der Kunstgeschichte vom Kurator Herr von Waldkirch zusammen mit mir anhören. Es war sehr spannend, nicht nur Künstler, die verstorben sind, wie Picasso, Van Gogh, Dürer und Füssli, sondern auch Künstler von unserer Gegenwart, die noch am Leben sind, zu sehen. Wie das genau war, das beschreibt uns der Herr von Waldkirch besser. Wir fangen an mit der Eröffnung der Kunstgeschichte im Kunsthaus Zürich und dann geht es wieder mit Albrecht Dürer. Geniessen Sie und bleiben dran bei Radio Chico, zu jeder Zeit die beste Wahl. Es ist der 1. Februar 2015. Ich stehe vor dem Kunsthaus Zürich und werde jetzt gerade reingehen in die Führung der Meisterzeichnungen 100 Jahre grafische Sammlungen.
Wir befinden uns hier im Vorraum der Ausstellung und Sie sehen zwei Vitrinen. Auf der linken Seite ein Blick in die Vorgeschichte des Kunsthauses Zürich, so wie es da steht. Sie sehen hier zwei Bücher aufgeschlagen und die zeigen, dass es damals noch kein Museum gab, sondern die Sammlung bestand aus Büchern. Also es war ein Buchmuseum. Und dies gilt von 1787 bis 1847, also bis zum Moment, als dieses erste Gebäude auf dem Platz der heutigen Universität gebaut wurde. Und Sie sehen, das letzte Malerbuch enthält nun das Gebäude, in dem ab 1847 zum ersten Mal auch ausgestellt, an Wände gehängt werden konnte. Also der Beginn dieses Museums als Gebäude ist klar datierbar mit diesem Gebäude hier von Wegmann, das eben an dieser Stelle gebaut wurde, heute natürlich der Universität Platz machen musste. Aber der Ursprung ist eigentlich dieser erste Band. Und das zeigt, dass der Beginn des Kunsthauses Zürich, der Beginn ist in Form von Arbeiten auf Papier. Alles, was hier drin aufgeklebt ist, sind Zeichnungen und Aquarelle. Dieser ersten Mitglieder, das waren Künstler, die sich zusammengeschlossen haben zu einer Künstlergesellschaft. Also das ist der Beginn, der außerordentlich bescheiden ist, künstlerisch gesprochen, aber für die Entstehung und das Verständnis der Kunst in Zürich natürlich ganz entscheidend ist. Und wir werden auf dieses Thema eben dieser Künstlergesellschaft, die zu einem gewissen Zeitpunkt, Ende 18. Jahrhundert, beschließt, dass sie hier in Zürich selber Kunst machen wollen, Kunst diskutieren, ausstellen wollen. Das ist sozusagen der Beginn von all dem, was wir bis heute noch tun, wenn wir so eine Führung miteinander veranstalten. Das ist etwas, was zurückgeht auf ein Kunstverständnis, das sehr stark mit Arbeiten auf Papier verbunden ist. Nämlich die Vorstellung, dass Papier erweckt vielleicht weniger Schwellenangst. Man hat nicht das Gefühl, ja, das kann ich nie erreichen. Das ist ein Niveau, das ich nie schaffe. Wenn Sie diese Aquarelle hier blättern würden, hier in diesem Band, dann würden Sie dann sagen, ja, das würde ich nicht mit etwas Mühe, könnte ich das also auch noch. Also das waren bekennende Dilettanten gewissermaßen. Sie waren stolz, Dilettanten zu sein. Sie waren nicht Dilettanten, weil sie keine Künstler waren, sondern sie wollten keine perfekten Künstler sein, weil sie das Gefühl hatten, das führt vom Eigentlichen weg. Auf dieses Thema werden wir im ersten Stock dann noch einmal zurückkommen. Leider kann ich Ihnen nicht den Band jetzt blättern vor Ihnen, sondern Sie haben das Titelblatt. Und Johann Martin Usteri, der dieses Blatt gezeichnet hat, war der typische Vertreter dieser Künstlergesellschaft. Er hat auf einem Blatt hat er sozusagen eine kleine Ausstellung veranstaltet. Und zwar ist es er selbst, der zeichnet und aquarelliert im Stile dieser Gründerkünstler. Also jedes Blatt, das Sie hier in Miniatur abgebildet sehen, ist der Stil eines dieser Künstler und der wird natürlich mit Namen auch aufgeführt. Ja, Martin Usteri hat sich nicht er wollte ja nicht sozusagen der Schöpfer dieser Bilder sein. Also auch das ist eine Geste, man zeigt klar mit der Unterschrift, wer man ist, als Dilettant und hat schon auch einen ganz eigenen Anspruch. Die einen sind Landschaftszeichner, die anderen sind Historienzeichner, die anderen sind Satiriker und Karikaturisten, das gibt es schon ganz früh hier in der Künstlergesellschaft. Und natürlich gibt es dann die Porträtisten etc. Alles im Kleinformat. Und jetzt beginnt die Ausstellung mit den Meisterzeichnungen. Und natürlich ist eines der wichtigsten, das was diesen Rundgang der 500 Jahre hier eröffnet, ist dieses Blatt von Albrecht Dürer. Es ist das einzige in unserer Sammlung von Dürer. Aber es ist nicht das einzige aus dem frühen 16. Jahrhundert, wie Sie aus dieser Gruppe von Werken, die wir im Anschluss hier auch zeigen können, entnehmen können. Aber es ist zweifellos das Highlight in dieser deutschen, deutsch-schweizerischen Gruppe, die wir um uns haben. Sie sehen das Blatt schon von Weitem, sehen Sie, das hat einiges durchgemacht. Es ist beschnitten, denn der originale Bildträger, das Papier, ist in dieser merkwürdigen Form hier beschnitten worden und auf einen Karton aufgezogen worden. Rundherum gibt es noch einen Aquarellrand, den wir mit dem Passepartout abgedeckt haben, um den Blick möglichst ungestört auf das eigentliche Werk zu lenken. Nämlich auf diese feine Federzeichnung. Es ist eine Zeichnung mit Feder, ganz hauchdünn, Sie sehen, braune Tinte, Feder. Und es stellt dar den Apoll, also eine Figur, die natürlich aus der griechischen Mythologie bekannt ist. Und wenn wir uns noch ein Momentchen damit befassen, wissen wir, das ist der Beschützer der Künste. Er ist der Gott des Lichtes, der Ratio, also der klar erkennbaren Dinge in unserer Lebenswelt. Deshalb das Licht, die Sonne, die er in seiner Rechten trägt, eine ironische, kann man sagen, Art, wie Dürer hier den Apoll darstellt. Man hat Vorbilder in der italienischen Frührenaissance, aber er macht hier etwas ganz Eigenes. Sie sehen, er guckt die Sonne selbst an und die Sonne schaut ihm ins Gesicht. Eine vieldeutige Symbolik natürlich, die sagt, dass Licht nur der sehen kann, der eben auch ein sonnenhaftes Gemüt hat. Also diese Reziprozität ist hier sehr wichtig. Und die wird ja noch bei Goethe angesprochen, die kommt später bei Rudolf Steiner, die kommt immer wieder zum Vorschein. Licht kann nur der sehen, der auch Licht in sich trägt. Also das heißt, der Weg zum Meisterwerk ist immer auch ein eigener Weg. Also es geht nicht nur, dass man sich kurz eine Führung anhört. Und Sie sehen, dass Dürer nicht nur diesen, sagen wir mal, philosophischen Gedanken ernst nimmt, sondern er nimmt auch den ganz realistischen Gedanken ernst, nämlich die Lichtquelle. Wir müssen uns ja bei jeder Darstellung fragen, wo ist das Licht, wo ist der Schatten? Denn so sehen wir, so ist unser Auge konstruiert. Das hat gerade Dürer sehr interessiert. Und wir sehen das Licht, das ist zwar, die Lichtquelle ist auf der linken Bildseite, darin ist der Schatten auf der rechten. Wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie, dass diese Schattenschraffuren, ganz fein gelegte Schraffuren, sind tatsächlich auf der Gegenseite. Hier auch beim Bein kann man es gut sehen, beim Arm etwas und bei der Brust. Ja, und sogar beim Fuß. Wenn man genau hinschaut, kann man an verschiedenen Stellen sehen, wie er den Schatten andeutet. Aber es ist Dürer darum gegangen, eine mögliche Lichtgestalt darzustellen. Also eine Gestalt, die fast keinen Schatten, die nicht durch Schatten getrübt wird, wie unser Körper, wenn er im Sonnenlicht steht. Und dieses Lichthafte, das kommt natürlich hier wunderbar zum Ausdruck. Und jetzt sehen wir, dass die wichtigste Lichtquelle nicht diese Sonne ist. Deshalb macht sich Dürer ein bisschen lustig, weil gewisse Leute das Licht eben mit der physikalischen Sonne, mit dem Sonnenlicht identifizieren. Und er sagt, das Licht kommt eben, einerseits haben wir jetzt gehört, aus dem Inneren, aber auch aus der Tiefe des Blattes. Das Licht ist das Bildlicht, das uns antwortet. Und damit ist sozusagen der Kreis geschlossen. Wenn wir in der Lage sind, dieses Bildlicht zu erkennen, das hier aus dem Grunde, aus der Tiefe des Papiers, der Helligkeit uns antwortet, unserem Blick antwortet, dann haben wir das Wesen dieser apollinischen Gestalt erfasst. Und dann haben wir aber auch noch eine, auf der Schattenseite noch eine andere Stelle, das ist der Bogen mit dem Pfeil. Also da gibt es auch noch so etwas wie eine Bewaffnung, die gehört offenbar auch zum Apoll. Und wir wissen ja aus seiner Geschichte von Apoll, dass er den Python erlegt hat. Er hat die große Weltschlange erlegt und deshalb ist er zum einen der wichtigsten Götter im griechischen Pantheon emporgewachsen. Dürer reduziert jetzt dieses martialische Thema. Aber es ist da, es wird bei ihm wieder eher in Verbindung gebracht mit dem nach Ferne, in die Ferne treffen, das in die Ferne schauen. Der Pfeil ist ja nicht nur eine Waffe, es ist ja auch eine Übung. Pfeilschießen ist in der östlichen Philosophie eine Übung, den Geist zu konzentrieren. Und das ist natürlich bei Apoll sehr stark da. Das ist die konzentrierte Kraft des Gedankens. Und er ist der der Ferntreffende, wie es im Griechischen heißt, also er trifft mit seinen Gedanken weit in die Ferne, das heißt in Zukunft. Und damit eben die Eröffnung dieser Ausstellung. Dürer beruft sich zurück auf die griechische Antike. Renaissance heißt ja Wiedergeburt. Das ist die Wiedergeburt des antiken Wissens um Kunst, um die menschliche Figur, die Bedeutung eben auch der menschlichen Vernunft, wenn es um große Kunst geht. Es ist diese Rückbesinnung auf die Antike, die ja in der europäischen Geschichte immer wieder eine ganz entscheidende, manchmal auch eine fatale Rolle gespielt hat. Wir werden beide Seiten sehen, Sonnenseite und Licht, also die Lichtseite und die Schattenseite dieser antiken Rezeption. Aber hier haben wir die lichte Seite vor allem thematisiert, ohne dass die Schattenseite negiert wird. Und das ist sozusagen die Eröffnung dann auch in diesem Rundgang.
Wir sind wieder zurück bei Radio Chico in der heutigen Kunstsendung. Und zwar geht es um einen sehr speziellen Anlass. 100 Jahre grafische Sammlungen und Meisterwerke sind gestern präsentiert worden im Kunsthaus Zürich. In der Führung ist unter anderem auch ein sehr spezielles Wort erwähnt worden, nämlich das Wort Scheibenrisszeichnung. Was ist eine Scheibenrisszeichnung und wie ist eine Scheibenrisszeichnung entstanden? Da habe ich meine Ohren gespitzt und sehr aufmerksam zugelassen. In der grafischen Sammlung im Kunsthaus Zürich sind ganze 300 Risse, wie man sie nennt, grafische Risse, also Scheibenrisszeichnungen. Lassen wir doch zusammen Beschreibung, wie eine Scheibenrisszeichnung entstanden ist. Was für einen Zusammenhang das mit dem Berner Künstler Jakob Blätt hat. Bleibt dran, es geht gerade weiter. Tobi, Radio Chico.
Scheibe ist uns bekannt, nicht? Das ist etwas, das ist ein Glas. Das ist, also von daher haben wir schon mal einen Bezug. Der Riss ist schon ein merkwürdiges Wort. Die Leute zu Dürers Zeiten nannten Risse. Das war das Wort für Zeichnung. Also der Reißer ist der Zeichner. Und insofern ist es also ganz einfach eine Zeichnung, die eine Scheibe vorbereitet. Und zwar eine Glasscheibe. Und es sind ja in der Deutschschweiz, speziell im 16. Jahrhundert, begann eine Tradition, die speziell in den Deutschschweizer Städten dann sich entwickelt hat. Nämlich, dass man sich bei Besuchen, und zwar zwischen den Vertretern von zwei Ständen, also zwei Kantonen, wie wir heute sagen, wenn die sich offiziell trafen zu einem Gespräch, zu einem politischen Gespräch, zu irgendeiner Vereinbarung, dann haben sie sich eine Standesscheibe geschenkt. Dann wurde dieser Anlass dann auch denkwürdig in Erinnerung behalten und diese Standesscheibe, wie beispielsweise dort diese Berner Standesscheibe von Johann Jakob Blätt, die schon etwas später entstand, da sehen wir, wie diese Tradition, die sehr noch in diesem Leu-Dürer-Stil beginnt, sehr grafisch, also die Zeichnung, die Linie ohne Lavierung, und wir sehen dann, wie später dann die Lavierung, wie das Ganze dann eine wunderbare Kunstarbeit wird. Also das ist eigentlich nichts anderes als die Entwurfszeichnung für eine Standesscheibe, die dann in Farbe ausgeführt wurde von der Werkstatt. Natürlich war in der Werkstatt noch einmal ein Reißer, der dann diese wunderbare Zeichnung übersetzen musste in eine technische Zeichnung, damit man wusste, wo die Stege durchgehen und wo die Stege aus Metall, die fassten ja dann das Glas. Und das, wie man dieses farbige Glas dann eben in Kompartimente aufteilen konnte. Aber die Künstler übertrafen sich gegenseitig dann in der Virtuosität, eben eine schöne Scheibenrisszeichnung zu hinterlassen. Und die Geschichte hat ihnen recht gegeben, weil heute in den Sammlungen, in den öffentlichen Schweizer grafischen Sammlungen, sind tatsächlich diese Risse, diese Zeichnungen erhalten. Von den Scheiben ist fast nichts zurückgeblieben. Weil die hat man ja dann bei Umbauten einfach entfernt. Häufig wurden sie auch zerstört. Sie waren sehr fragile. Und Sie können sich vorstellen, dass die Scheibenrisse, die dann bei Hochzeiten von betuchten Familien, wo es dann um zwei Wappen geht, die zusammenkommen, zwei Familientraditionen, die sich verbinden, da ist es dann erst recht so, dass dann irgendwann so eine Scheibe keinen Sinn mehr macht, weil nach der dritten, vierten Generation erinnert sich niemand so richtig mehr an diese Vorfahren oder an das spezielle Ereignis. Also die Scheibe ist durch die Geschichte häufig verloren gegangen, die Risse aber sind da. Wir haben an die 300 Risse in dieser Sammlung. Das Landesmuseum ist noch bedeutender in der Rissesammlung. Die Zentralbibliothek hat, die ETH Grafische Sammlung hat Risse. Sämtliche grafischen Sammlungen in der Deutschschweiz besitzen sie, aber sie sind nach wie vor noch nicht so richtig ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gedrungen. Ich glaube, da wird dann einmal eine digitale Datenbank dafür sorgen, damit man diese Werke der Vergessenheit entreißen kann.
Zurück sind wir im Studio von Radio Chico. Schön sind ihr dabei, liebe Zuhörer. In der Kunstsendung von heute geht es um die Eröffnung von 100 Jahre grafische Sammlungen im Kunsthaus in Zürich. Radio Chico war gestern live mit dabei in der Führung vom Kunstkurator Herrn von Waldkirch. Weiter geht's mit Füssli, Johann Heinrich Füssli. Er hat im 18. Jahrhundert gelebt, um genauer zu sein, 1741 ist er zu Zürich auf die Welt gekommen und ist 1825 in London gestorben. Er war ein Schweizer-englischer Maler und Publizist. In England ist er bekannt worden als Henry Füssli. Aber zuerst hören wir noch zusammen ein kleines Fragment von Jan Thiersen, Vals d'Amélie. Bleibt dran, es geht gerade weiter. Hier bei Radio Chico mit Johann Heinrich Füssli. Amig ist Jona.
Des 18. Jahrhunderts. Hier kann gar niemand anders hängen als Johann Heinrich Füssli. Und das ist wahrscheinlich das Hauptverdienst des ersten Direktors Wilhelm Bartmann und dieser bewussten Setzung einer grafischen Sammlung ab 1915, dass man sich gesagt hat, wir wollen zeitgenössisch sammeln, das ist unser Auftrag. Wir machen das seit 100 Jahren, weil wir ja wissen, dass alle Werke sehr schnell Geschichte werden. Also wir kaufen zeitgenössisch, aber wir werden auch Schwerpunkte in der Kunstgeschichte setzen. Das war von Anfang an auch ein Postulat von Wilhelm Bartmann, machen wir bis heute, aber Bartmann hat es am intensivsten betrieben. Und wir verdanken ihm die 650 Zeichnungen von Johann Heinrich Füssli, die sich in dieser Sammlung befinden. Also ein Meister der Zeichnung, der nicht nur in Einzelblättern studiert werden kann, wie das da unten bei den Altmeistern der Fall ist, sondern den kann man nirgends auf der Welt so erleben wie hier. Gemälde sind an die 20, nicht ganz, aber bei den Zeichnungen haben wir wirklich das ganze Spektrum. Deshalb haben wir uns erlaubt, mehr als ein Blatt in die Auswahl zu nehmen, denn die Regel war ein Künstler, ein Blatt. Der Künstler verzweifelt vor der Größe der Antike, früher hieß es noch die antiken Trümmer, diesmal haben wir uns erlaubt, mal die Trümmer wegzulassen. Ich komme noch gleich zurück, warum. Und auf der anderen Seite eine Prometheus-Darstellung, die Sie vielleicht noch aus der letzten Ausstellung kennen, jetzt hier in einem anderen Kontext. Ich werde aber jetzt nur kurz auf dieses Blatt eingehen. Das ist das berühmteste Blatt unserer Sammlung. Jede Woche geht eine Abbildung aus dem Haus. Also es wird ständig angefragt, natürlich nicht das Original, sondern das Reproduktion. Also alle altphilologischen Werke, alle Dissertationen, die vor allem im angelsächsischen Raum, das heißt in ganz Nordamerika, Australien, England herauskommen, brauchen auf dem Cover oder irgendwo in der Einführung dieses Blatt. Das Blatt, es wurde ja auch von einer amerikanischen Forscherin sehr schön beschrieben, dieses Blatt ist womöglich so etwas wie eine Metapher für die Modernität, und zwar für das Fragment in der Modernität, im modernen Kunstwerk. Die Bedeutung des Fragments, das ist das, was Füssli hier mit diesem Blatt zelebriert. Er selbst ist in Rom, er hat ja 7 Jahre in Rom verbracht, um die alten Meister zu studieren. Und im Verlaufe seiner Studien kommt er zu diesem, wenn man so will, pessimistischen Resümee. Also er sagt sich, nach all dem, was ich in Rom gesehen habe, an antiken Kunstwerken, und er konnte ja Griechisch, er konnte ja die Inschriften lesen, er wusste, worum es geht, und er war lange Zeit noch unsicher, ob er Kunsthistoriker, sagen wir mal, Literat, Antiquar, wie man damals sagte, werden sollte, oder vielleicht sogar Schriftsteller. Und in Rom hat er dann entschieden, ich werde Künstler. Insofern ist das hier so etwas wie ein Programmbild für seine Kunst, aber sehr schnell wurde es eben auch Programmbild für den Klassizismus, eigentlich für das Misslingen des Klassizismus. Das ist eine pessimistische Abrechnung. Was ist so pessimistisch daran? Einerseits die Figur. Wir sehen ja wieder eine Figur in idealen Proportionen. Man weiß nicht genau, wer da dargestellt ist. Hier mit aufgestütztem Kopf, also denkend, nachdenkend. Klare, ein Melancholie-Gestus. Die Melancholie, die diese Figur hier erfasst hat, die ist begründet. Denn sie stützt sich ja mit der rechten Hand auf einen kolossalen Fuß. Offenbar ist nur der Fuß von dieser riesigen Statue übrig geblieben und die Hand. Dazwischen fehlt der Körper. Inzwischen weiß man, zu welchem Körper diese Fragmente gehören. Sie gehören zu einer Konstantinsstatue, die eben verloren gegangen ist durch die Geschichte. Erhalten haben sich diese beiden Fragmente, die aber, so viel wir wissen, nie zusammen in dieser Form gezeigt werden. Sie befinden sich in Rom auf dem Kapitol und sie sind der Fuß für sich auf einem Sockel und die Hand irgendwo daneben auf einem Sockel. Füßli bringt die jetzt zusammen und schafft damit dieses pessimistische Capriccio. Eine einmalige Situation und eine Inschrift, das ist ja alles vollgeschrieben dann mit lateinischen Inschriften, hier eine zitierte Inschrift, also hier kommt auch das Schreiben wieder zu seinem Recht.
Zurück kommen wir in der heutigen Kunstsendung. Wir haben ein paar Fragmente gehört von der Führung, die gestern im Kunsthaus Zürich stattgefunden hat. 100 Jahre grafische Sammlungen und Meisterwerke von Künstlern wie Van Gogh, Picasso, Füssli, Dürer und bis zu der heutigen gegenwärtigen Kunst. Weiter machen wir mit dem Interview, das ich mit dem Herrn von Waldkirch geführt habe. Wie so eine Ausstellung entsteht oder wie konkret die Ausstellung entstanden ist, was die Idee dahinter war, welchen Aufwand das hatte, das sagt uns der Herr von Waldkirch. Lassen wir es miteinander. Herr von Waldkirch, wie sind Sie auf die Idee gekommen, diese Ausstellung zu machen, 100 Jahre Grafiken und Malereien?
Der Anlass ist, dass wir vor 100 Jahren ein Inventar gegründet haben. Also wir heisst unsere Vorgänger. Das war der erste Direktor vom Kunsthaus Zürich, der Wilhelm Wartmann. Der hat 1915 das erste Zeichnungsinventar gegründet. Und das bedeutet, dass man ab diesem Datum sich gesagt hat, wir wollen eine richtige professionelle Zeichnungssammlung aufbauen. Und das feiern wir heute. Wir haben mal schauen, was ist jetzt da in diesen 100 Jahren zusammengekommen.
Sind die grafischen Zeichnungen im Sitz vom Kunsthaus Zürich oder wem gehören die Zeichnungen eigentlich? Wer besitzt die? Oder sind die Privatkollektionen?
Das ist tatsächlich eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird. Die Zeichnungen sind im Kunsthaus Zürich, das heisst, sie werden hier aufbewahrt und sie werden hier auch ausgestellt und ausgelehnt an Ausstellungen. Sie werden erhalten, wie man so sagt. Sie sind in den meisten Fällen tatsächlich auch Besitz von der Kunstgesellschaft. Und das ist eine private Gesellschaft. Insofern gehören sie nicht dem Staat, sondern sie gehören der privaten Gesellschaft. Das ist der grösste Teil. Es gibt aber Leihgaben, und zwar vom Kanton Zürich, von der Eidgenossenschaft und von Privaten, die einfach mal ihre Werke eine gewisse Zeit da als Leihgabe deponieren und dann, womöglich, wie das im Fall von Albrecht Dürer, von seinen grafischen Werken passiert ist, dann dem Kunsthaus Zürich schenken.
Tun die Künstler da durch die Ausstellungen auch ihre Werke verkaufen? Haben sie dadurch Zugang? Ich habe ja gesehen, es hat auch gegenwärtige Künstler, die noch leben, also nicht nur die, die gestorben sind. Wie läuft das genau? Können die Künstler durch die Ausstellung wie heute zum Beispiel ihre Werke nicht nur repräsentieren, sondern auch verkaufen über Kuratoren oder über Kunsthaus Zürich?
Also das ist in der Regel eher so, dass Künstler ihre Werke über Galerien verkaufen und wir kaufen sie in Galerien. Dann kommen sie zu uns und dann tun wir sie sozusagen aufbewahren und ausstellen. Es gibt aber inzwischen mehr und mehr auch einen anderen Weg, dass wir nämlich eine Ausstellung machen und in diese Ausstellung tun wir Künstler einladen, dass sie ein Werk machen für die Ausstellung. Also das entsteht dann hier direkt für die Ausstellung und für die Sammlung vom Kunsthaus Zürich. Wobei wir uns natürlich die Freiheit dann rausnehmen, dass wir dann auswählen, was wir für die Sammlung kaufen.
Sie selber sind tätig im Kunsthaus Zürich?
Ich bin seit 30 Jahren bereits da in der grafischen Sammlung und ich bin Kurator mit einem bestimmten Auftrag. Das heisst, ich bin zuständig für Zeichnungen vom 16. bis ins frühe 20. Jahrhundert. Das heisst, das ist der grösste Teil von den Sachen, die wir jetzt angeschaut haben. Das ist meine Aufgabe und ich habe in diesen
drei Jahrzehnte immer wieder Ausstellungen gemacht aus dieser Sammlung, aber natürlich auch Ausstellungen zu Themen, die zu unserer Sammlung passen, wo wir vielleicht zwei, drei Werke beigetragen haben, aber alle anderen Werke als Leihgaben von außen haben bekommen.
Ist die Ausstellung von heute, die wir heute gehört haben und gesehen haben vor allem, ist das eine Wanderausstellung? Wird die auch international vorgestellt, ausgestellt, wie Großstädte, New York, London, Paris? Ist das eine Wanderausstellung oder eher nur in die Eidgenossenschaft beschränkt?
Also sie ist aufgebaut worden als eine Ausstellung nur im Kunsthaus Zürich, also eine Station. Aber von Anfang an habe ich sozusagen ein Projekt. Ich möchte, dass sie auch noch jemand anders gezeigt wird. Und zwar möglichst in einem englischsprachigen Land. Ich möchte nämlich eine englische Übersetzung vom Katalog herausgeben. Und damit wir das machen können, müssen wir uns zusammentun mit einer grossen anderen Institution. Also ich hoffe, dass ein amerikanisches Museum Interesse zeigt oder eventuell ein englisches. Und ich werde jetzt im Sommer auf die Suche gehen von so einem Partner.
Gibt es auch Online-Ausstellungen im Kunsthaus Zürich, die sogenannten virtuellen Ausstellungen? Das haben wir der Herr von Waldkirch persönlich gefragt. Bevor wir den letzten Teil des Interviews hören, hören wir zusammen zuerst noch ein Lied von Lindsay Stirling, Crystallize. Bleibt dran, es geht gerade weiter. Wie Radio Chico.
Thank you.
Haben Sie auch virtuelle Ausstellungen, so die genannten online virtuelle Ausstellungen, wo es auch Online-Kataloge gibt? Gibt es das auch im Kunsthaus Zürich?
Da sind wir dran. Also wir werden jetzt für 2016, das ist das Dada-Jahr, das ist nämlich 100 Jahre Dadaismus, werden wir denen als Anlass brauchen, dass wir mehrere grosse Ausstellungen zu diesem Thema machen. Und dort wird unsere Dada-Sammlung, die eine der grössten in der Welt ist, die wird online zeigt. Das heisst, da kann man die wirklich über Apps oder über das eigene iPhone, man kann es überall eigentlich dann anschauen und man kann sich da damit auseinandersetzen.
Gibt es ein festes Datum oder ist es noch in Planung?
Nein, das ist schon bereits das Datum schon da. Ich kann das jetzt nicht auswendig sagen, das ist aber es wird im Frühling 16, wenn es mir recht ist, wieder stattfinden.
Was planen Sie in Zukunft? Also, Sie haben schon erzählt von eben internationalen Wanderausstellungen vom Kunsthaus Zürich aus. Was ist die nächste, wo zum Beispiel im März oder im April kommt?
Also die nächste ganz grosse Ausstellung wird jetzt vorbereitet. Da sind alle zusammen dran. Die ist dann im oberen Stock im Bürli-Saal, also im grossen Ausstellungssaal. Und das ist Japan und die Moderne. Also das ist der Einfluss von Japan und der modernen Kunst in Europa und umgekehrt der Einfluss von der modernen Kunst von Europa auf die japanische Kunst. Das wird jetzt dann Ende Februar geht die Ausstellung auf.
Eine Ausstellung ist natürlich auch ein grosser Aufwand. Es ist nicht immer so einfach, wie es aussieht, einfach so Bilder auf der Wand, sondern es ist jeder Millimeter geplant. Und um die zu restaurieren und zu erhalten, ist auch immer mit der Zeit grosser Aufwand. Sie werden durch UNICA unterstützt. Ja. Wie genau werden Sie unterstützt auch von der UNICA?
Ja, das ist natürlich, inzwischen ist das eigentlich die normale Praxis, dass jedes grössere Projekt einen Sponsor hat und den Sponsor tut man suchen. Das heisst, wir tun unsere Projekte mindestens ein Jahr vorher, wenn nicht schon zwei Jahre vorher, tun wir sie bekannt geben und dann gehen wir auf die Suche von Sponsoren. Das heisst, Sponsoren können selber auswählen, was sie unterstützen wollen. Aber natürlich tun wir gleichzeitig sie auch ein bisschen informieren. Wir versuchen, den richtigen Sponsor für das richtige Projekt zu finden. Und das ist jetzt da in dem Fall ist das UNICA, wo sich hat begeistern lassen für das Zeichnungsprojekt. Und es hat mich gedacht, sie sind sehr zufrieden mit dem, was sie gesehen haben.
Herr von Waldkirch, ich danke Ihnen sehr für das Interview und für den Einblick im Kunsthaus Zürich. Es ist natürlich Gold wert für unsere Zuhörer, die auch nicht haben können kommen heute.
Ja, ich bin sehr froh, dass ihr euch Zeit genommen habt und vielleicht gibt es eine andere Zusammenarbeit wieder. Ich finde das ein sehr gutes Projekt, was ihr macht.
Das war es in der heutigen Kunstsendung mit der aktuellen Ausstellung im Kunsthaus Zürich, nämlich 100 Jahre grafische Sammlungen und Meisterwerke. Amig war Jona. Bis zur nächsten Sendung. Bleibt dran.